15%, wenn Frauen töten. An der Mount Union University in Alliance, Ohio, hört der Leiter des Administrationsbüros seinen Anrufbeantworter ab. Die elektronische Stimme sagt: Eine neue Nachricht von heute, 3. März 2020. Danach eine aufgeregte Frauenstimme. Es ist Brenda Powell, die Mutter einer ihrer Studentinnen. Sie will wissen, ob es stimmt, dass ihre Tochter Sydney von der Universität ausgeschlossen wurde. Sie fragt, was passiert ist. Dabei klingt sie so aufgelöst, dass der Leiter des Büros und seine Mitarbeiterin sofort beschließen, sie zurückzurufen. Als Brenda nach wenigen Sekunden abnimmt, sagt er: Hier ist Dean Fraser. Ich sitze hier mit unserer Mitarbeiterin Michelle Gaffney. Wir wollten uns zurückmelden bezüglich ihrer Nachricht. Zu mehr kommt es nicht. Durch den Lautsprecher des Telefons hören die beiden einen lauten Schrei, dann mehrere dumpfe Schläge. Es klingt, als würde jemand angegriffen werden. Noch mehr Schreie. Noch mehr dieser dumpfen Schläge. Dann bricht die Leitung ab.
Nur bei 15% der Menschen, die für Mord verurteilt werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Und was bringt sie letztendlich dazu?
Wir sind Laura
und Sarah.
Und in unserem neuen True Crime Podcast 15% sprechen wir jede Woche über einen wahren Kriminalfall, in dem eine Frau zur Mörderin wurde. Hierbei beschäftigen wir uns vor allem mit der Frage nach dem Warum.
Und ich habe bei dieser Einleitung, die du uns da eben vorgetragen hast, auch schon so eine klitzekleine Vermutung. Und wir hatten ja auch in der letzten Folge von 15% schon das Stichwort Münchhausen by Proxy gedroppt.
Ja, ganz genau. Und wir haben ja auch schon bei Eyes in the Dark häufiger über das Münchhausen by Proxy-Syndrom gesprochen. Und gerade jetzt ist das ja auch sehr präsent, nachdem Gypsy Rose letztes Jahr im Dezember aus der Haft entlassen wurde. Heute sprechen wir allerdings über einen anderen Fall, der zwar weniger bekannt, aber dafür nicht weniger grausam ist.
Brenda Powell wird 1969 in Akron im US-Bundesstaat Ohio geboren. Sie ist ein liebes Kind, das ihren Eltern nie Schwierigkeiten macht. Schon als kleines Mädchen kümmert sie sich gerne um andere und hilft, wo sie nur kann. Brenda ist am glücklichsten, wenn es allen um sie herum gut geht. Diese Neigung legt später den Grundstein für ihren Beruf. Sie studiert in ihrer Heimatstadt frühkindliche Entwicklung und arbeitet anschließend im örtlichen Kinderkrankenhaus. Brenda ist intelligent, sensibel und empathisch. Eigenschaften, die sie an ihrem Arbeitsplatz braucht. Täglich muss sie mit schwierigen emotionalen Situationen umgehen, denn sie betreut krebskranke Kinder und ihre Familien. Jedes Kind, das auf ihre Station eingewiesen wird, wird zu ihrem persönlichen Schützling. Mit 26 Jahren lernt Brenda Steve kennen. Ein bodenständiger und verlässlicher Mann, der in einer Handelsgesellschaft arbeitet und den gleichen katholischen Glauben hat wie sie selbst. Der perfekte Mann, um eine eigene Familie zu gründen. Schon im nächsten Jahr heiraten sie. 4 Jahre später, im März 2000, wird ihre Tochter Sydney geboren. Eine große Freude für die ganze Familie. Brendas Mutter hatte sich schon Sorgen gemacht, weil ihre Tochter sich für ihre Begriffe so viel Zeit mit dem ersten Kind ließ. Aber Brenda sah jeden Tag im Krankenhaus, was es bedeuten kann, ein Kind zu haben und wie das Herz zerreißt, wenn es ihm nicht gut geht. Sie brauchte ein bisschen länger, um sich wirklich bereit zu fühlen. Als 3 Jahre später ihr Sohn Andrew geboren wird, ist das Familienglück perfekt. Brenda ist eine aufopferungsvolle Mutter, die besonders zu ihrer Tochter Sydney eine enge und innige Beziehung hat. Jeder, der die beiden kennt, sagt, sie seien füreinander wie beste Freunde. Ein unzertrennliches Paar. Wie Brenda damals ist auch Sydney eine liebe und freundliche Tochter. In ihrer katholischen Schule ist sie beliebt, auch wenn sie eher schüchtern ist. Sie hat enge Freunde und spielt mit großer Leidenschaft Fußball. Brenda und Steve sitzen bei jedem Spiel auf der Tribüne. Besonders stolz sind ihre Eltern aber auf ihre guten Noten. Als Brenda 2018 die Highschool abschließt, hat sie fast ausschließlich A's. In Deutschland ist das eine 1. Brenda wünscht sich für ihre Tochter, dass sie studiert und einen Beruf findet, der sie erfüllt. Ihr Maßstab ist hoch. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Brenda mittlerweile im Kinderkrankenhaus und hat darin ihre Berufung gefunden. So soll es später auch Sydney gehen. Als Familie sehen sie sich mehrere Colleges an und entscheiden sich schließlich für die Mount Union University. Ein kleiner familiärer Campus, nicht mal eine Stunde vom Elternhaus entfernt. Die Studiengebühren sind teuer, aber darum müssen sich ihre Eltern keine Sorgen machen. Sydney hat eines der begehrtesten Stipendien in den USA ergattert, das den Großteil der Gebühren deckt. Im Herbst zieht Sydney in das Wohnheim der Mount Union. Das erste Semester beginnt. Und für Brenda fühlt sich das Haus deutlich leerer an. Sie vermisst ihre Tochter, aber sie weiß, dass sie jetzt loslassen muss. Zumindest ein Stück weit. Sydney fängt gerade an, sich ein eigenes Leben aufzubauen. Als Mutter hört man wohl nie auf, sich Sorgen um seine Kinder zu machen, egal wie alt sie sind. Aber Brenda weiß, dass Sydney klug ist und das College gut meistern wird. An dieser Überzeugung hält sie fest, auch wenn sie mit den vergehenden Monaten ein immer merkwürdigeres Gefühl hat. In den Ferien kommt Sydney nach Hause. Erst zu Weihnachten, dann im Frühling, dann im Sommer. Aber sie erzählt nur wenig vom College und ihren Kursen, betont immer nur, dass alles okay sei. Aber Brenda glaubt ihr immer weniger. Irgendetwas stimmt nicht.
Brandas mütterlicher Instinkt ist richtig. Auf dem Campus der Mount Union hat Sydney sich in eine aussichtslose Lage gebracht. Wir konnten während unserer Recherche nicht herausfinden, was genau dazu geführt hat, aber wir wissen, dass Sydneys Noten drastisch gefallen sind am College. Natürlich ist das Niveau ein anderes als in der Highschool, aber Sydney war eine so gute Schülerin, dass es noch andere Gründe gegeben haben muss, über die man nur spekulieren könnte. Im Herbst 2019, als das zweite Studienjahr beginnt, ist Sydney schon auf Bewährung und müsste sich deutlich verbessern, um am College zu bleiben. Trotz der Entfernung hält sie engen Kontakt zu ihrer Mutter. Die beiden telefonieren und schreiben sich Nachrichten. Den ganzen Sommer über hatte Sydney nicht ein Wort über ihre Schwierigkeiten verloren. Niemandem erzählt sie davon. Nicht mal ihrer besten Freundin aus der Highschool, mit der sie sich an der Mount Union ein Zimmer teilt. Als sie für die Weihnachtsferien im Jahr 2019 nach Hause kommt, mimt sie wieder die fröhliche Studentin. Aber die Lügen werden immer größer. Vor wenigen Wochen ist Sydney von der Uni geflogen, weil sie drei ihrer vier Klassen nicht bestanden hatte. Sie ist gar keine Studentin mehr. Trotzdem fährt sie im Januar 2020 nach den Feiertagen wieder auf den Campus und lebt mit ihrer Freundin im Wohnheim. Selbst ihr gegenüber tut sie so, als sei alles bestens. Sie besucht sogar weiterhin ein paar Kurse und geht zu den Treffen ihrer Studierendenverbindung.
Aber ich frage mich dann ja tatsächlich, wie das geht. Also haben die das nicht gemerkt?
Also tatsächlich ist es so, dass die Uni das relativ schnell herausfindet, dass Sydney weiterhin am Campus ist. Aber sie werfen sie eben nicht sofort raus, weil sie ihr stattdessen Hilfe anbieten wollen, unter anderem dabei, das Ganze ihren Eltern mitzuteilen. Mhm. Aber Sydney lehnt das jedes Mal ab und sie sagt, dass sie ja einfach ein bisschen mehr Zeit brauche, um sich zu organisieren und auch den Auszug aus dem Wohnheim vorzubereiten. Als sie dann aber nicht auszieht, kommt es zu einem zweiten Treffen im Administrationsbüro. Und diesmal sagt Sydney, dass ihre Eltern schon Bescheid wissen, dass sie aber gerade länger im Urlaub sind und ein paar Probleme mit ihrem jüngeren Bruder hätten. Aus diesem Grund könnten sie ihr gerade nicht beim Auszug helfen. Und was den Besuch der Kurse angeht, ich glaube, dass die Kurse und Vorlesungen teilweise einfach so groß waren, dass es gar nicht aufgefallen ist, dass Sydney noch daran teilnimmt.
Wahrscheinlich konnte sie sich da einfach mit in den Hörsaal reinsetzen und da wurde gar nicht großartig gecheckt, wer da mit drin sitzt und wer nicht.
Ja.
Okay, verstehe.
Ein paar Wochen vergehen, aber irgendwann wird es auch den gutmütigen Mitarbeitenden des Administrationsbüros zu viel. Sie sagen Sydney, dass sie ihre Schlüsselkarte zum Wohnheim sperren müssen. Nun sitzt die 19-Jährige in der Klemme. Aber sie hat noch eine Idee, wie sie ihre Lügen aufrechterhalten kann. Zumindest für eine Weile. Ihrer Freundin und Mitbewohnerin sagt sie, dass sie ein paar Dinge regeln muss und für einige Zeit verreist. Dann packt sie ein paar Klamotten ein und geht. In den darauffolgenden Tagen schläft Sydney in verschiedenen Motels, die sie in bar bezahlt, von dem Ferienjob, den sie im Sommer angenommen hatte. Aber sie weiß, dass ihr Geld nicht ewig reichen wird. Etwa zu dieser Zeit hat sich Brandas schlechtes Bauchgefühl schon fast zur Gewissheit gesteigert. Sie ist kein konfrontativer Mensch, aber jetzt geht auch ihre Geduld zur Neige. Am 25. Februar 2020 schreibt sie ihrer Tochter: Warum habe ich immer wieder das Gefühl, dass du mich belügst? Und dann in einer zweiten Nachricht: Denk dran, dass du die Noten halten musst, um im Stipendienprogramm zu bleiben. Sydney antwortet knapp. Meine Noten sind gut, danke. Da sitzt sie schon im Zimmer ihres Motels und wurde längst vom College und ihrem Stipendium ausgeschlossen.
Etwa eine Woche später, am 3. März 2020, bekommt Sydneys Vater Steve auf der Arbeit einen Anruf vom College. Es sei ein Notfall, sagt der Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung, und er müsse dringend mit ihm sprechen. Im ersten Moment dachte Steve wahrscheinlich, dass Sydney etwas zugestoßen sei, dass sie sich verletzt habe oder krank sei. Sicher kam ihm nicht in den Sinn, dass seine kluge Tochter durch zahlreiche Unikurse gefallen ist. Doch der Mitarbeiter sagt ihm tatsächlich, dass Sydney aufgrund schlechter Leistungen von der Mount Union ausgeschlossen wurde. Steve ist geschockt. Er fragt, wie lange das her ist, aber diese Auskunft darf man ihm nicht geben. Der Mann antwortet nur knapp: Da müssen Sie Ihre Tochter fragen. Als Steve auflegt, öffnet er die Live 360-App auf seinem Handy. Das ist eine Ortungs-App für Familien, in der man zu jeder Zeit sehen kann, wo sich wer gerade aufhält. Auf seinem Bildschirm sieht er, dass Sydney gerade in ihrem Elternhaus angekommen ist. Noch einige Tage vor den Frühjahrsferien. Er beschließt, nach Hause zu fahren und mit ihr zu reden. Sein Handy lässt er im Büro, damit Sydney nicht sieht, dass er kommt. Wahrscheinlich hat er Angst, dass sie dann wegläuft. Er muss zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr gewusst haben, was er denken soll. Seine Tochter hatte ihn über Monate hinweg angelogen. Als Steve ankommt, findet er Sydney allein im Haus. Sie sagt, sie habe ein paar Probleme im College, aber sie sei noch eingeschrieben und würde ein paar Seminare besuchen. Ihr Vater reagiert verständnisvoll. Er sagt, zusammen schaffen wir das. Du musst nur durch das Semester kommen und wenn du ab dem Sommer eine Pause brauchst, kriegen wir das auch irgendwie hin. Sydney ist aufgelöst und sagt, alle ihre Freunde würden die Uni und ihr Leben auf die Reihe bekommen, nur sie nicht. Sie wisse nicht, was sie tun soll. Steve schlägt vor, Brenda anzurufen. Er fühlt sich nicht wohl in emotional aufgeladenen Situationen. Brenda ist besser in diesen Dingen. Als sie im Krankenhaus erreichen, will sie sofort nach Hause kommen. Ein paar Dinge muss sie noch regeln, damit ihre kleinen Patienten versorgt sind. Dann fährt sie los. Steve fährt in der Zwischenzeit zurück zur Arbeit. Eine Entscheidung, die er noch lange bereuen wird. Er bleibt mit seiner Frau im Kontakt und als er sie vom Büro aus anruft, fährt sie gerade in die Einfahrt. Um 12.36 Uhr schreibt Brenda Steve, dass sie im College angerufen hat und gerade auf den Rückruf wartet. Eine Minute später antwortet er, dass sie nach dem Stipendium sehen soll, um sicherzugehen, dass Sydney es nicht verliert. Die beiden glauben immer noch, dass Sydney am Mount Union eingeschrieben ist. Um 12.41 Uhr schreibt Steve seine letzte Nachricht an seine Frau. Er fragt, was hast du mit Sydney besprochen? Aber diese Nachricht liest Brenda nicht mehr. Kurz zuvor hatte sie den Rückruf vom College angenommen. Und es ist eben dieser Rückruf, mit dem wir auch in die heutige Folge gestartet sind, in welchem Dean Fraser, der Leiter des Administrationsbüros, und seine Mitarbeiterin Michelle Gaffney Brenda zurückrufen. Was sich während dieses Telefonats abspielt, das haben wir euch bereits geschildert, aber wir spielen euch hier einmal den Originalton von Michelle Gaffneys Verhör ein, dann hört ihr das nochmal in ihren eigenen Worten.
Dean Fraser was sitting at his desk and I was sitting next to it. He dialed, the phone was answered and Mrs. Powell answered.
You say Mrs. Powell, is that Brenda who answered?
Brenda answered, yes.
Okay. And what did you tell Brenda at that time?
So Dean Fraser was speaking and simply said, Brenda, yeah, this is Dean Fraser. I'm sitting here with Michelle Gaffney, our Associate Dean of Students. We're returning your call, and that's about as far as we got.
Did Brenda respond to that introduction at all?
Yeah.
Okay.
Yes.
What did she
say? I think he asked, is this Brenda Powell?
Oh, okay.
And she said yes, and then he identified himself.
Okay. And Ms. Gaffney, what happened next?
There was a very large or a very loud sort of thud sound, like a pounding or a thud, accompanied by a pretty loud scream. And The scream might have actually been first, and then the thud.
Okay.
As I think about it, and then there was sort of an expulsion. The other sound that I heard at that same time, or right after, was sort of an expulsion of air, like the air was knocked out of somebody.
Okay.
I'd always heard that expression of the air being knocked, you know, having the wind knocked out of you, but I didn't. That's actually what it sounded like. And then several more repeated thuds. I don't know how to describe the sound.
No, and that's okay. And you and Mr. Frazier could hear this from the other end of the phone.
From the other, it was on speakerphone, right? Okay. Yeah.
Did you hear any communication during these thuds?
Just the screaming, and so we were both talking into the phone, saying, you know, what's happening? Are you okay? Do you need help? What's going on?
Yeah, can you describe your mindset at this time?
I mean, very definitely felt like someone was being attacked.
Okay, das ist auf jeden Fall heftig zu hören.
Definitiv. Als die Leitung abbricht, versuchen Michelle Gaffney und ihr Chef zurückzurufen. Beim dritten Mal geht jemand ans Telefon. Der Leiter des Büros fragt, Brenda, sind Sie dran? Eine Stimme antwortet, ja, hier ist Brenda.
Im Büro am Mount Union sehen sich die beiden an und schütteln den Kopf. Sie sind sich sicher, dass es nicht Brenda ist. Michelle erkennt die Stimme wieder und gibt ihrem Chef ein Zeichen. Er sagt, Sydney, ich glaube, das bist du. Das ist nicht Brenda. Dann bricht die Leitung wieder ab. Zu dieser Zeit hat Michelle schon die Nummer der Polizei in Akron und die Adresse der Powells herausgesucht. Sie rufen sofort den Notruf. Während die Polizei zu ihr auf den Weg ist, fängt Sydney an, einen Einbruch zu inszenieren. Sie zerschlägt mehrere Fenster, wirft Möbel um und zerwühlt Schränke. Als die Beamten das Grundstück erreichen, finden sie Sydney auf der Einfahrt. Sie liegt in einer verkrampften Haltung auf dem Boden, kratzt mit ihren Händen auf den Asphalt. Immer wieder. Die Haut unter ihren Nägeln blutet schon. Die Beamten werden später sagen, dass Sydney verwirrt und hysterisch war. Ob sie das alles nur spielte, um die eintreffenden Polizisten zu täuschen, wird man nie erfahren. Wir wissen allerdings, dass Sydney von dem Notruf wusste und mit dem Polizisten gerechnet hatte. Ein befreundeter Ermittler hatte Steve angerufen, nachdem der Notruf eingegangen war. Unruhig wählte Steve danach immer wieder die Nummer seiner Tochter. Irgendwann nahm sie ab. Sie erzählte ihm von einem Einbruch. Als sie erfuhr, dass die Polizei alarmiert wurde, soll sie panisch geworden sein. In dem Moment hatte Sydney wohl begonnen, die Fenster zu zerschlagen und das Haus zu verwüsten. Als die Polizisten sie auf der Auffahrt finden, stellen sie sie zur Rede. Sie wollen wissen, was passiert ist. Sydney erzählt auch ihnen von dem erfundenen Einbruch. Sie sagt, sie und ihre Mutter hätten einen Schlag gehört. Dann habe ihre Mutter sie aus dem Haus geschickt und sie hörte von drinnen Schreie. Und auch an dieser Stelle haben wir euch Originalaufnahmen mitgebracht und diesmal stammen diese von der Bodycam eines Polizisten. An der Stelle aber eine kleine Warnung, die Aufnahmen sind ziemlich heftig, denn ihr hört Sydney hier gleich sehr hysterisch und sehr aufgewühlt sprechen und der Polizist geht auch ziemlich grob mit ihr um.
Come on, come on. You just need to cooperate with me, all right?
I love my dad.
Huh?
I love my dad.
What happened? What's going on? What's going on?
We heard a bang. We heard a bang. And she told me to get out. And then I heard screaming. So I came back. And she was on the ground.
Okay, you heard a bang.
Sydney gibt hier in ihren eigenen Worten, wenn auch sehr aufgewühlt, den Ablauf des vermeintlichen Einbruchs wieder. Aber den Beamten ist schnell klar, dass der Einbruch nur vorgetäuscht ist. Sydney hat Blut überall an den Händen und Wunden in ihrem Gesicht, am Oberkörper und an den Armen. Ganz offensichtlich war sie in eine heftige Auseinandersetzung verwickelt. Als die Einsatzkräfte ins Haus gehen, sehen sie Brenda auf dem Boden liegen. Ihr Körper ist blutüberströmt. Sie atmet schon lange nicht mehr. Neben ihr liegen eine gusseiserne Bratpfanne und ein blutiges Steakmesser. Die eintreffenden Notärzte können nur noch den Tod der 50-jährigen Frau feststellen. Der Obduktionsbericht stellt später das klar, was die Beamten in diesem Moment schon vermutet haben müssen. Auch wenn es fast zu grausam ist, um wahr zu sein.
Sydney Powell hat ihre Mutter getötet. Mit der schweren gusseisernen Bratpfanne schlug sie ihr mehrmals auf den Kopf, dann nahm sie das Steakmesser und stach ihr in einem Anfall von Raserei mindestens 23 Mal in den Hals und in den Nacken. Schnitte und Blutergüsse an Brandas Gesicht, Armen und Händen deuten darauf hin, dass sie versucht hat, sich gegen ihre eigene Tochter zu wehren. Die Schreie, von denen Michelle Gaffney später im Gericht erzählt, kamen von Branda. Was sie und ihr Chef hörten, war Brandas vergeblicher Kampf ums Überleben. Sydney wird verhaftet und in ein Krankenhaus gebracht. Man testet sie auf verschiedene psychische Erkrankungen, dann verweist man sie in eine psychiatrische Klinik. Am 6. März 2020 reichen die Beweismittel, um Sydney offiziell des Mordes anzuklagen. 10 Tage später wird sie mit der Diagnose Schizophrenie aus der Klinik entlassen und ins Gefängnis gebracht. Aber schon am nächsten Tag bewilligt das Gericht ihr eine Kaution von 25.000 US-Dollar. Ihr Vater zögert keine Sekunde. Er bezahlt das Geld und Sydney wird in die Obhut ihrer Großmutter mütterlicherseits entlassen, wo sie bis zum Prozess lebt.
Wie kann es sein, dass sie freikommt?
Das habe ich mich auch gefragt und ich fand auch die Kautionssumme nicht sonderlich hoch, um ehrlich zu sein. Die Ermittler und die Klinik müssen zu dem Schluss gekommen sein, dass keine Wiederholungsgefahr besteht, dass sie also keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt. Dazu kommt, dass die Voraussetzungen bei ihren Großeltern relativ gut sind, denn unter der Aufsicht ihrer Großeltern, die auf einer Farm leben mit mehr als 100 Hektar Land, ist sie relativ isoliert und kommt ja gar nicht so richtig unter andere Menschen. Außerdem gibt es tägliche Check-ups von der Polizei. Ein Beamter kommt tatsächlich jeden Tag zum Hof und prüft, ob alles in Ordnung ist. Und Sydney ist in psychologischer und therapeutischer Behandlung. Zudem hatte sie in der Klinik bereits Medikamente verschrieben bekommen, die sie seither einnimmt.
Was ich an der Stelle auch etwas merkwürdig finde, ist, dass ihre Großmutter sie ja sofort aufnimmt, obwohl zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon kein Zweifel mehr daran besteht, dass Sydney ihre Mutter, also die Tochter der Großmutter, umgebracht hat.
Ja, das fand ich auch merkwürdig. Ich fand es auch komisch, dass der Vater direkt bereit war, die Kaution zu zahlen, um ehrlich zu sein. Aber zu diesem Zeitpunkt wusste ihre Großmutter ja bereits von der Schizophrenie-Diagnose und ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt hat. Mhm. Im Prozess wird diese nämlich später aussagen, dass sie sich niemals vorstellen könnte, dass ihre Sydney den Mord begangen hätte, während sie bei klarem Verstand war. Das heißt, die Großmutter schiebt die Tat mehr oder minder auf ihre Erkrankung. Und ich meine, letztendlich war es ja auch ihre Oma. Sie sieht dann ja auch, wie schlecht es Sydney geht und möchte einfach für sie da sein. Ich finde es trotzdem erstaunlich, dass sie sich sicher mit ihr gefühlt hat.
Ja, weil ich würde auch denken, ich könnte nicht ausschließen, dass sie so eine Tat nicht nochmal begeht. Zumindest zu diesem Zeitpunkt, wo uns noch nicht genau klar ist, was die Hintergründe des Mordes sind.
Genau, das würde ich mich nämlich auch fragen. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich durch die täglichen Check-ups sicher fühlen würde, weil ich gehe mal davon aus, dass das ein kurzer Check-up ist, bei dem die Polizisten kurz vorbeischauen und nach dem Rechten sehen. Aber in between kann ja relativ viel passieren.
Ja, allerdings.
In den Verhören und in Gesprächen mit ihrem Psychologen sagt Sydney, dass sie sich nicht an den Mord erinnern würde. Ihre letzte Erinnerung an ihre Mutter sei, dass sie mit ihr auf dem Sofa gegessen habe und Branda sie tröstete. Dann, so sagt sie, brauchte sie etwas Zeit für sich und sei in den Keller gegangen. Danach erinnere sie sich erst wieder an das Krankenhaus, in das sie von den Notärzten gebracht wurde. Sydney war bis dahin noch nie in therapeutischer oder psychologischer Behandlung. Es gab keinerlei Diagnosen und erst recht keine Möglichkeit, diese Tat vorherzusehen. Ihrem Therapeuten sagt Sydney, dass sie Stimmen hören würde und immer wieder Angstattacken hätte. Mit den Medikamenten wird beides besser. Nur einmal seien sie wieder lauter geworden. Daraufhin wurden ihre Medikamente umgestellt.
Sydneys Prozess beginnt am 7. September 2023, 3,5 Jahre nach der Tat. Die große Frage ist dabei nicht, ob sie den Mord begangen hat, sondern ob Sydney ihn begangen hat, weil sie einen psychotischen Zusammenbruch hatte. Dann wäre sie schuldunfähig. In den vergangenen 3,5 Jahren wurden deshalb mehrere Psychologen und Psychiater von Sydneys Anwalt, aber auch von der Gegenseite, der Staatsanwaltschaft, beauftragt, um Sydneys Schuldfähigkeit zu prüfen. In vielen Gesprächen mit ihr versuchten sie herauszufinden, ob Sydney wusste, was sie tat, als sie ihre Mutter auf brutalste Weise tötete. Bei der Verhandlung sagen alle Experten, die von Sidneys Anwalt beauftragt wurden, dass der Mord tatsächlich das Ergebnis eines psychotischen Zusammenbruchs war. Dafür sprechen mehrere Dinge. Es gibt kein Motiv oder zumindest kein ausreichendes. Selbst wenn es einen Streit zwischen Brenda und ihrer Tochter gab, würde das in keiner Weise den Mord erklären. Aber an der Stelle muss man ja auch nochmal dazu sagen, nur weil Sidney kein Motiv preisgibt, heißt es ja nicht, dass es keins gegeben hat.
Mhm.
Es dient ja auch einfach ihrer Verteidigung zu sagen, dass sie kein Motiv hatte.
Ja, klar.
Und es kann auch niemand anderes etwas zu einem möglichen Motiv sagen, denn auch mit ihrem Vater sprach sie nicht viel und er wusste nicht, was in ihr vorgeht. Generell muss man sagen, dass eigentlich niemand weiß, was wirklich zwischen Brenda und Sidney los war. Was außerdem für einen psychotischen Zusammenbruch spricht, ist die Brutalität des Verbrechens, die nicht zu ihrer Natur passte und zu dem, wie man Sidney kannte. Um das Argument zu stärken, ruft Sidneys Anwalt eine ihrer ehemaligen Lehrerinnen und ihre beste Freundin in den Zeugenstand. Beide beschreiben Sidney als respektvolle und ehrliche Person, die Auseinandersetzungen immer aus dem Weg gegangen war. Ihr Vater Steve sagt aus, dass Brenda und Sidney sich nie gestritten, nie angeschrien hätten, geschweige körperlich geworden wären. Er weist sofort zurück, dass es sowas gegeben hätte. Weder Sidney noch Brenda seien irgendwie gewalttätig gewesen.
Also, das kann ich mir schon vorstellen, dass die beiden niemals gewalttätig miteinander wurden. Bei der einzigen Aussage, bei der ich so ein bisschen zusammengezuckt bin, war die Aussage ihrer besten Freundin, die sie als immer ehrlich beschrieben hat.
Mhm.
Denn dem ist ja definitiv nicht so. Sie hat ja ihre beste Freundin und Zimmermitbewohnerin angelogen, genauso wie ihre Eltern und das ja über einen längeren Zeitraum.
Ja, und zu diesem Zeitpunkt war das ja dann jedem klar.
Genau.
Die Experten verweisen auch auf Sidneys Zustand direkt nach der Tat, als die Polizei sie in völlig unnatürlicher Haltung auf der Einfahrt fand, mit den Fingern immer wieder über den Asphalt kratzend.
Und das muss ich schon sagen, das klingt für mich schon auch wie ein psychotischer Zusammenbruch.
Ja, ich finde auch, dass das sehr gut dazu passen würde.
Aber auch hier wissen wir ja nicht, ist das gefaked und gespielt oder war das halt wirklich die Realität?
Ja, das ist dann natürlich sehr schwer einzuschätzen.
Mhm.
Als Sidneys Anwalt nach einem der Verhandlungstage vor die Presse tritt, sagt er, Sidney ist eine Person mit ernsthaften psychischen Erkrankungen und das ist es, was zu dem Verbrechen geführt hat. Der Staatsanwalt allerdings sieht das etwas anders. Er hat zwei grundlegende Gegenargumente. Sidney war offensichtlich noch genug bei Verstand, um sich die Geschichte eines Einbruchs auszudenken und den Tatort so zu verändern, dass er zu ihrer Lüge passte.
Mhm.
Außerdem hat sie sich direkt nach der Tat am Telefon mit den beiden Mitarbeitern der Mount Union als ihre Mutter ausgegeben.
Ja. Eine von dem Staatsanwalt beauftragte Psychologin diagnostiziert Sidney mit Borderline-Persönlichkeitszügen und einer Angststörung, nicht mit Schizophrenie. Vor Gericht vermutet sie, dass Sidney ihre geistige Unzurechnungsfähigkeit nur vortäuscht, um ihre Strafe zu mildern. Und an dieser Stelle würde ich gerne mal einwerfen, dass ich es unglaublich finde, dass die beauftragten Experten und Expertinnen zu so unterschiedlichen Meinungen kommen. Wie soll sich die Jury da entscheiden, frage ich mich.
Ich finde es sehr auffällig, dass beispielsweise der Experte der Verteidigung genau das sagt, was zur Verteidigungsstrategie passt und der Experte der Staatsanwaltschaft eben das sagt, was zu der Theorie der Staatsanwaltschaft passt. Also das macht das Ganze natürlich sehr, sehr schwer richtig einzuordnen.
Ja, das finde ich auch ein bisschen auffällig, muss ich sagen. Denn eigentlich sollten die Experten und Expertinnen ja total unabhängig und objektiv sein.
Ja.
Und das Gefühl hat man dadurch dann natürlich nicht.
Mhm.
Und das finde ich auf jeden Fall schwierig, denn es geht hier eben um das Leben einer jungen Frau, die ja tatsächlich gerade erst begonnen hat, dieses auch zu leben. Und man muss sich hier ja die Frage stellen, darum geht es in dem Fall ja. Ist sie psychisch krank? Oder ist sie eine kaltblütige Mörderin, die bei vollem Verstand war?
Mhm.
Das heißt, die Entscheidungslast, die hierbei auf der Jury liegt, die ist ja schon enorm hoch. Und wenn du dann noch so unterschiedliche Expertenmeinungen vorgelegt bekommst, macht es das natürlich noch viel, viel schwieriger.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das natürlich auch sehr schwierig macht, dann auf einen Nenner zu kommen innerhalb der Jury.
Definitiv. Kommen wir zurück zu dem Prozess. Es gibt viele Aufnahmen von den Verhandlungstagen. Wenn man Sidney im Gericht sieht, kann man sich kaum vorstellen, dass sie ihre Mutter umgebracht haben soll. Auf den ersten Blick eine gewöhnliche junge Frau, eher noch ein Mädchen. Immer wieder weint sie, während die Zeugen befragt werden. Manchmal hält sie sich die Hände vors Gesicht, manchmal vor die Ohren und senkt den Kopf. Immer wieder wirkt sie fast kindlich in ihren Gesten. Als könnte sie selbst kaum begreifen, was gerade passiert. Dann sieht sie zu ihrem Anwalt, der in den letzten 3 Jahren ein enger Vertrauter geworden ist. In einem Interview mit der Presse sagt er selbst, dass Sydney ihn an seine eigene Tochter erinnert und dass sie für ihn fast wie sein eigenes Kind ist. Man glaubt ihm, dass er von ihrer Unschuld überzeugt ist. Spannend an diesem Fall ist, dass man selbst nicht richtig weiß, was man von all dem halten soll. Erstaunlich finde ich auch die Rolle von Sydneys Familie, die geschlossen hinter ihr steht, die ganze Zeit. Sie haben sofort ihre Kaution bezahlt, sind an jedem Verhandlungstag mit ihr im Gerichtssaal. Ihr Vater sagt zu Beginn des Prozesses, dass er nicht eine Sekunde glaubt, dass Sydney ihre Mutter wegen eines Streits umgebracht hat. Er ist überzeugt, dass es ihre Krankheit war und dass sie nicht ins Gefängnis gehört. Dann sagt er, ich weiß nicht, warum wir das hier tun. Keiner von uns will das. Damit meint er sich und seine Familie. Auch Sydneys Großmutter sagt im Prozess, all das öffnet wieder Dinge, von denen wir hoffen, sie hinter uns lassen zu können. Aber wie lässt man so etwas hinter sich? Eine Tochter, die gerade die eigene Mutter, die für Steve eine Ehefrau und für ihre Eltern eine Tochter war, umgebracht hat. Da ist dieser unglaubliche Verlust von Brenda, den die Familie irgendwie überwinden muss. Und dann diese Absurdität, dass Sydney dafür verantwortlich ist. Wie kann man so etwas verzeihen? Ihre Familie scheint sich ganz fest daran zu klammern, dass die grausame Tat allein auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen ist. Einerseits könnte man sagen, dass ihre Familienangehörigen ja diejenigen sind, die Sydney am besten kennen und damit auch am besten beurteilen können. Andererseits sind sie alles andere als unvoreingenommen. Sydneys Vater sagt es an einer Stelle im Prozess selbst. Ich versuche nur, meine Familie zusammenzuhalten. Er muss glauben, dass Sydney unschuldig ist. Alles andere würden er und seine Familie vielleicht nie verkraften.
Als Steve bei der Verhandlung befragt wird, sieht man, wie sehr er sich zusammennimmt. Er wirkt über den ganzen Zeitraum gefasst und beantwortet ruhig alle Fragen. Erst als er nach dem Tag des Mordes gefragt wird, merkt man ihm an, wie sehr ihn die Situation belastet. An dieser Stelle hören wir uns das einmal selbst an und daher spielen wir euch nun eine Originalaufnahme aus Steves Zeugenaussage vor Gericht ein.
What was, when she told you this, what was your response to her?
That we would work it out.
Ihr habt hier gerade gehört, wie Steve darüber spricht, dass er Sydney an jenem Tag gesagt hat, dass sie alles zusammen hinbekommen würden, nachdem sie ihm mitteilte, dass sie Probleme in der Uni habe. Als er das ausspricht, ist deutlich zu hören, dass er den Tränen nahe ist. Weiter spricht er darüber, dass er das Haus verlassen hat, noch bevor Brenda nach Hause gekommen ist. Auch hier ist er den Tränen nahe. Offenbar bereut er diese Entscheidung.
Did you stay at home? I'm sorry, do you need a minute?
No, go ahead.
Take your time, sir. Did you stay at home until Brenda got there, or did you leave before she got home?
I left before she got there.
Am 20. September 2023 kommt die Jury nach knapp 9,5 Stunden Beratung zu einem Urteil. Die Juroren ließen sich nicht von Sydneys Anwalt und ihrer Familie überzeugen und glaubten am Ende der Einschätzung der Psychologin, die von dem Staatsanwalt beauftragt wurde. Sydney wird in allen Punkten schuldig gesprochen. Und diese lauten wie folgt: Vorsätzlicher Mord, verbrecherischer Mord, gefährliche Körperverletzung und Manipulation von Beweismitteln. Sydney weint, als das Urteil verkündet wird. Immer wieder muss sie sich schluchzend ein Taschentuch vor das Gesicht halten. Eine Woche später hat die Richterin über das Strafmaß entschieden. Sydney wird zu einer lebenslangen Haftstrafe mit einer Mindesthaftdauer von 15 Jahren verurteilt. Demnach kann sie frühestens im Alter von 38 Jahren auf Bewährung aus der Haft entlassen werden.
Und wir schauen uns an dieser Stelle mal an, was die lebenslange Haftstrafe von mindestens 15 Jahren überhaupt bedeutet. In den einzelnen US-Bundesstaaten gelten unterschiedliche Regeln zu der lebenslangen Haftstrafe. In den meisten Staaten wird dem Verurteilten jedoch das Recht auf eine zweite Chance eingeräumt. dann ist das Urteil, wie in unserem Fall, an eine Mindesthaftdauer gebunden. Hier sind es 15 Jahre. In Deutschland sind es übrigens immer mindestens 15 Jahre. Je nach Einschätzung von Psychologen, Gefängnisangestellten, Staatsanwälten und Richtern kann der oder die Verurteilte nach 15 Jahren auf Freilassung hoffen. Die restliche Haftstrafe wird dann auf Bewährung erlassen. Voraussetzung ist, dass eine Resozialisierung möglich ist und keine Wiederholung der Straftat zu erwarten ist.
Was besonders im Vergleich zum letzten Fall von Jong-Hyo Jong aus Südkorea auffällt, ist der Umgang mit Angeklagten und Verurteilten. In Südkorea ist es so, dass die Identitäten der Täter und der Opfer und ihrer Angehörigen zum Persönlichkeitsschutz komplett geheim gehalten werden. Nur in besonderen Fällen, wie in diesem, wenn geprüft und entschieden wurde, dass es im Sinne des Schutzes der Öffentlichkeit ist, wird der Name der Täterin preisgegeben, nicht aber der des Opfers und ihrer Familienangehörigen. In den USA und bei Sidney Powell ist es das komplette Gegenteil. Es gibt bei YouTube viele Videos von Sidney und ihrer Familie aus dem Gerichtssaal, die jeder sich ansehen kann, auch ganz ohne VPN. Da wird zum Beispiel auch der Name ihres jüngeren Bruders genannt, dessen Identität damit nicht mehr geschützt ist. Und ich muss sagen, ich finde das ziemlich heftig und aus meiner persönlichen Perspektive auch nicht in Ordnung, dass das alles sogar veröffentlicht wurde, bevor Sidney überhaupt verurteilt wurde. Also selbst wenn sie freigesprochen worden und damit keine Täterin gewesen wäre, wären diese Dinge im Internet zu finden und wie wir wissen, bleiben sie da ja dann auch für immer. Aber wie ist das bei uns in Deutschland? Hier dürfen Angeklagte nur vor und nach dem Prozess fotografiert und gefilmt werden, nicht im Prozess selbst. In der Presseberichterstattung darf nicht der volle Name genannt werden. Der Nachname wird normalerweise nach dem ersten Buchstaben abgekürzt, also zum Beispiel Andreas K. Auch die Adresse wird geheim gehalten. In den USA werden Adressen oftmals veröffentlicht. Wird jemand in einem deutschen Gericht schuldig gesprochen, darf die Presse gegebenenfalls identifizierend berichten, wenn an der Tat und der Identität des Verurteilten ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Generell gilt in Deutschland immer die Unschuldsvermutung. Also jemand ist so lange als unschuldig zu betrachten, bis er schuldig gesprochen wurde. Auch die deutsche Presse darf per Gesetz niemanden vorverurteilen.
Und ich persönlich finde das, so wie das in Deutschland geregelt ist, schon auch richtig so.
Ja, ich auch, weil ich finde so eine Vorverurteilung schon schwierig und gerade das Preisgeben von privaten Informationen finde ich schon sehr fragwürdig.
Ja, also gerade beispielsweise von der Adresse oder ähnlichem. Denn oftmals ist es ja auch so, dass dort dann gar nicht mal unbedingt nur die vermeintliche Täterin oder der vermeintliche Täter leben, sondern eben auch Familienangehörige. Und das ist ja nicht selten der Fall, dass Presseleute dann vor dieser Adresse fast schon campen und die Angehörigen oder Freunde eigentlich kaum ihre Ruhe haben. Und das finde ich halt ein bisschen grenzwertig, muss ich ehrlich sagen.
Ja, deswegen dachte ich auch in diesem Fall, dass ich es schon gut gefunden hätte, wenn der Name von ihrem Bruder beispielsweise nicht veröffentlicht worden wäre.
Ja, vor allem, also gerade wenn es ein jüngerer Bruder ist oder wenn das eben generell Minderjährige sind. Ich finde, bei Kindern oder bei Jugendlichen sollte das noch mal weniger veröffentlicht werden, als wenn es sich beispielsweise um die Eltern handelt.
Ja, absolut.
Obwohl das ja auch generell eigentlich gar nichts zur Sache tut. Mhm. Denn nur weil ich jemanden umgebracht habe beispielsweise, heißt das ja nicht, dass irgendwer Interesse an dem Namen meiner Mutter haben müsste.
Ja.
Die hat ja damit rein gar nichts zu tun.
Und so werden die dann natürlich automatisch da immer mit reingezogen.
Ja, und ich glaube auch, dass das dann im Nachhinein oftmals sehr schwierig sein kann. Sei es, wenn es darum geht, eine neue Wohnung zu finden oder vielleicht auch einen neuen Arbeitsplatz.
Ja.
Ich glaube, dass sowas schon immer so ein bisschen an dir haften bleibt. Und selbst wenn das nicht einschränkt, ist es wahrscheinlich schon trotzdem oft so, dass du merkwürdig angeschaut wirst.
Mhm.
Oder mitleidig oder vorverurteilend oder dass du darauf angesprochen wirst. Und das ist ja auch etwas, was du gar nicht möchtest.
Ja.
Und ich finde auch, dass jeder das Recht haben sollte, damit eben nicht konfrontiert zu werden, wenn man nicht unmittelbar damit zu tun hat.
Ja, sehe ich ganz genauso.
Ich würde an der Stelle auch gern nochmal über den Leistungsdruck sprechen, den man in dieser Familie ja schon an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden hat. In den wenigen Nachrichten, die wir von Steve und Brenda kennen, geht es mehrfach darum, dass Sidney auf dem College ihre guten Noten aufrechterhalten muss, um das Stipendium und damit die Finanzierung zu behalten. Es kann ja sein, dass es dabei hauptsächlich ums Geld ging, also dass ihre Eltern eben Sorge hatten, dass sie ansonsten die Studiengebühren nicht mehr bezahlen können. Zudem hat ihre Familie immer wieder vor Gericht betont, wie stolz alle auf Sydneys Leistungen in der Highschool waren. Sydney hatte sicher die Erwartung an sich selbst, dieses Niveau zu halten. Und die meisten Kinder wollen ihre Eltern ja auch stolz machen. Es kann auch Druck erzeugt haben, dass diese Familie so wahnsinnig eng verknüpft war. Es gab ja diese App, die ich echt heftig finde, muss ich sagen, in der jedes Familienmitglied zu jeder Zeit sehen kann, wo sich wer gerade aufhält. Und das an sich finde ich gar nicht mal unbedingt so schlimm, weil das haben wir bei uns in der Familie auch. Mhm. Also wir können auch sehen, wo der jeweils andere gerade ist. Allerdings wurde das in diesem Fall ja schon instrumentalisiert, um eben noch mehr Druck zu erzeugen.
Ja, weil wenn es wirklich nur darum geht zu sehen, dass jeder in Sicherheit ist und man abchecken kann, wo ist die Person gerade, dass ich weiß, okay, ihr geht's gut. Klar ist das nochmal was anderes, aber wenn es dann, wie du sagst, dafür genutzt wird, um Druck zu erzeugen, ist das natürlich schon eine andere Nummer.
Ja, irgendwie. Genau. Wenn dir dann vorgehalten wird, dass du heute aber 3 Stunden länger draußen warst, anstelle zu lernen,
ja,
dann finde ich das Ganze natürlich schon ein bisschen schwierig und auch sehr, sehr kontrollierend.
Ja, absolut.
Dann kommt ja noch hinzu, dass Brenda und Sydney eine sehr, sehr innige Beziehung hatten. Die beiden sind ja eigentlich Mutter und Tochter, wurden aber häufig eher als beste Freundinnen beschrieben. Und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass das, je nachdem in welchem Ausmaß das ist, schon auch grenzwertig und kritisch sein kann.
Ja.
Und das sehe ich in diesem Fall auf jeden Fall auch wieder so. Mhm. Sydneys Großmutter erzählt, dass Sydney sich schon als Kind mehr Sorgen gemacht hat als andere Kinder. Dass sie damals schon Angst hatte, Dinge falsch zu machen oder dass etwas schief gehen könnte. Ihre ehemalige Highschool-Lehrerin sagt im Prozess, dass Sydney an einem Tag, als sie noch ihre Schülerin war, weinend und aufgelöst zu ihr kam. Sie sagte, dass sie eine Präsentation in Chemie habe, aber dass sie die Zahlen nicht sehen kann. Sie könnte nicht sehen, was vor ihr ist. Die Lehrerin hatte dies damals nicht gleich erkannt, aber Sydney erlitt in diesem Moment ihre allererste Panikattacke, die mit einer Sehstörung einherging. Sie bat die Lehrerin, mit ihrem Chemielehrer zu sprechen, denn sie wollte die Präsentation lieber an einem anderen Tag halten. Der Lehrer stimmte auch sofort zu. Für ihn war das Verschieben absolut kein Problem. Und da zeigt sich wieder, was für einen Anspruch Sydney damals schon an sich selbst hatte. Wahrscheinlich hat sich das im College noch gesteigert und hinzu kam der Druck, die guten Noten und damit das Stipendium zu behalten. Vermutlich, wie wir bereits gesagt haben, um die Eltern finanziell zu entlasten, aber auch um ihren Ansprüchen gerecht zu werden.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen und ich finde auch der Punkt, dass sie damals schon eine Panikattacke hatte, zeigt einfach, was für einen Druck sie sich teilweise selbst gemacht hat. Und ich glaube, dass einfach alles zusammenkam und Sydney für sich dann keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat und das letztendlich ihr Hauptmotiv war. Wir haben ja auch schon bei Eyes in the Dark häufiger über Kinder gesprochen, die ihre Eltern töten. Und dafür gibt es einen eigenen Begriff, nämlich den Parentizid. Um euch das zu erklären und solche Taten einzuordnen, haben wir euch an der Stelle ein Beispiel aus Deutschland mitgebracht. 2017 brachte in Deutschland eine 14-Jährige ihre Mutter um. Ein Profiler sagte damals im Interview mit dem Weser-Kurier, häufig handelt es sich um Täter, die in einer Art Symbiose mit den Eltern leben. Oft sind es schwache Persönlichkeiten, die dem Druck nicht mehr standhalten, sich den Eltern gegenüber immer zurückzunehmen. Einheitliche Muster gäbe es aber fast nie. Morde an den eigenen Eltern sind sehr selten und machen weltweit nur zwischen 1-5% aller Tötungsdelikte aus. Der Schweizer Gerichtspsychiater Josef Sack sagt hierzu, ein Großteil der Elternmörder sind gescheiterte junge Männer, die sich nicht von ihrem Zuhause emanzipiert haben. Zwischen 1967 und 2007 fanden in den USA pro Jahr durchschnittlich 250 Elternmorde statt. Mehr als 80% der Täter waren Männer. Sachs ist bei seinen Fällen noch ein weiteres Phänomen aufgefallen. Es scheint, als ob die meisten Elternmorde in Kleinstädten stattfinden, also in einer scheinbar heilen Umgebung. Möglicherweise werde eine spannungsreiche Familiensituation dort länger aufrechterhalten als in Großstädten, um den Schein zu wahren. Und wenn der Mord die eigene Mutter betrifft, spricht man von einem Matrizid. Das Phänomen ist schon ziemlich alt, es gibt sogar Beispiele in der griechischen Mythologie.
Die meisten verurteilten MörderInnen, die in jungen Jahren einen Elternteil umgebracht haben, waren selbst schwer missbraucht worden oder mussten zusehen, wie andere in der Familie missbraucht wurden. So auch die US-Amerikanerin Gypsy Rose Blanchard, die 2016 wegen Mithilfe zum Mord an ihrer Mutter verurteilt wird. Sie hatte jemanden beauftragt, ihren damaligen Partner, sie zu töten. Vielleicht einer der bekanntesten Fälle von Elternmord. Also ich glaube, als wir vorhin über Parentizide gesprochen haben, ist uns allen der Name Gypsy Rose in den Sinn gekommen.
Ja.
So bekannt ist er wahrscheinlich, weil die Misshandlung durch ihre Mutter so grausam war, dass sich rund um Gypsy nach ihrer Verurteilung ein richtiger Fanclub aufbaute. Sie wird bis heute dafür gefeiert, sich aus dieser schlimmen Situation befreit zu haben, auch wenn dies mittels eines Mordes geschah. Ihre Mutter litt mutmaßlich an dem sogenannten Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Das heißt, ein Mensch führt eine Krankheit bei einem Schutzbefohlenen herbei oder erfindet sie, um für sich selbst Aufmerksamkeit und Mitgefühl zu bekommen. Begangen werden diese Taten fast immer von Frauen. In 9 von 10 Fällen sind es die Mütter der Kinder. Ungewöhnlich an unserem Fall: Es ist nicht bekannt, dass Sydney von ihren Eltern in irgendeiner Weise missbraucht wurde. Das sagt auch einer der psychologischen Gutachter im Gericht. Dass Menschen, bei denen vermutet wird, dass sie Straftaten aufgrund psychischer Erkrankungen verübt haben, normalerweise schon eine entsprechende Geschichte haben. Es gibt Therapeuten und Klinikbesuche, oft traumatische Erlebnisse in der Kindheit. In diesem Fall aber sei es eine liebevolle, intakte Familie gewesen. Deshalb bleibt der Fall auch weiterhin so rätselhaft. Sydney wurde nun zwar für schuldfähig erklärt und des Mordes verurteilt, aber wenn das Gericht keinen psychotischen Zusammenbruch als Grund für die Tat anerkennt, bleibt die Frage offen, warum sie es getan hat. Allerdings geht es bei diesem Fall weniger um die Frage nach dem Motiv, sondern eher um die Feststellung der Zurechnungsfähigkeit.
Und daher sind wir wie jedes Mal sehr gespannt auf eure Gedanken zu dem heutigen Fall und was ihr zu dem genannten Motiv sagt. Vielleicht habt ihr ja da wieder ganz andere Gedanken und Anregungen für uns dabei. Das könnt ihr uns wie immer bei Instagram unter eyesinthedark.podcast wissen lassen.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Nachrichten. Und um die nächste Folge nicht zu verpassen, vergesst auf gar keinen Fall, den Podcast zu abonnieren. Denn in der nächsten Woche sprechen wir über einen Fall, in dem eine Anfang 60-Jährige, das haben wir auch selten, zur Täterin wird.
Es lohnt sich demnach wieder reinzuhören. Also dann bis nächste Woche. 15% jeden Mittwoch exklusiv hier bei Podimo. "15%, wenn Frauen töten", ist ein Podcast produziert von Podimo. Hosts Laura Regenauer und Sarah Fischer. Executive Production Saskia Braun. Skript Svenja Knapp. Audioschnitt und Postproduktion Matthias Wagner Fischer. Marketing Lena Kaneider. Coverdesign und Visuals Tim Kränke, Tim Schöll und Sarah Döbel.